Schönen guten Tag, Frau Bieners-Preisendörfer.
Guten Tag.
Ja, findet denn in Deutschland eine zeitgemäße Musikförderung statt? Kann man das so sagen?
Ich denke schon. Und ich denke das deshalb, weil sie auf sehr unterschiedlichen Säulen steht. Zunächst mal, wenn man davon ausgeht, dass sie öffentliche Förderung meinen, haben wir halt ein durchstrukturiertes System in Deutschland, Förderung auf kommunaler, auf Landesebene und auf Bundesebene. Öffentliche Förderung im Bereich Kultur, Arbeit, Soziales, Jugend und Wirtschaft ist nun auch noch dazugekommen und der Bund ist auch dazugekommen seit den letzten 2 Jahren.
Trotzdem hat man im Vergleich zu anderen Ländern immer so ein bisschen den Eindruck, dass wir da so ein bisschen hinterherhinken in Sachen zeitgenössischer Musik. Warum ist das so?
Ich weiß nicht, ob Sie da recht haben, dass wir da hinterherhinken.
Überzeugen Sie mich vom Gegenteil.
Also die Sache ist die, natürlich setzen alle Länder, wenn wir mal nur in Europa bleiben, ja, weil es hier sozusagen eine Art Tradition gibt, etwas zu fördern oder nicht zu fördern, setzen alle Länder andere Schwerpunkte. Aber Deutschland hat aufgrund seiner historisch gewachsenen Interessen an der Kulturförderung da schon einiges entwickelt. Nun, Sie sprechen von populärer Musik. Zeitgenössische Musik ist immer noch was anderes. Damit meinen die ja neue Musik. Also wir müssen uns einigen auf populäre Musik dabei, ne?
Machen wir das, ja.
Genau. Die ist natürlich im Vergleich zu anderen Haushaltsansätzen immer sehr stark weniger finanziert, weil man auch davon ausgeht, dass es sich hierbei um eine Kultur handelt, die sich vor allen Dingen auch auf Märkten realisiert. Und deshalb braucht es eben so ein kleinteiliges, mehrschichtiges Fördermodell.
Gibt es denn einen Bereich in der Musikwirtschaft oder Künstlerförderung, wo es momentan akut an Förderung noch mangelt?
Also ich glaube, man muss das Gesamtsystem vor Augen haben und es gibt natürlich überall Probleme. Also Musiker brauchen eine andere Förderung als Musikwirtschaft. Und ein Club, in dem dann vielleicht sich auch 10 treffen, also die zuhören, brauchen auch wieder eine andere Förderung. Das ist ja mein Ansatz. Also ich möchte ja gern, dass die Förderung auf diese unterschiedlichen Interessen eingeht. Wenn die Musikwirtschaft sagt, wir brauchen ein starkes Urheberrecht, dann vertritt sie hier ihre Interessen. Und ich glaube, jeder Bereich muss für sich überlegen, was da fehlt. Weil jeder dieser Akteure würde für sich sagen, Musikwirtschaft würde sagen, Urheberrecht. Musiker würden sagen, noch mehr Probenräume und höhere Tourneeförderung. Und ein Club oder ein soziokulturelles Zentrum, die würden sagen, endlich weg mit den Lärmschutzbedingungen oder sowas.
Wollen wir das Ganze mal aus einem etwas weiteren Blickwinkel betrachten?
Ja.
Müsste man vielleicht insgesamt irgendwie den Wert der Musik in unserer Gesellschaft fördern? Schließlich ist ja kaum noch jemand dazu bereit, Geld dafür zu bezahlen, seit man digital alles kostenlos aus dem Netz ziehen kann. Also muss man irgendwie wieder so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Musik was kostet, dass Musik was wert ist?
Da ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also wenn Musik was wert ist, heißt es ja noch nicht, dass sie was kostet. Also wenn Wert immer mit Geld gleichgesetzt wird, werden eben zum Beispiel die Hörer und Fans und Konzertbesucher sagen, ich bezahle nicht. Trotzdem ist ihnen Musik was wert. Und zwar, dass sie dazu tanzen können, dass sie da ihre Freunde treffen können und so weiter und so fort. Diese durchökonomisierte Gesellschaft, das führt natürlich dazu, dass wir immer sagen, der Wert ist identisch mit den Kosten. Aber ich glaube, bei Kultur ist es eben auch immer noch ein bisschen was anderes. Es hat einen symbolischen Wert, es hat einen sozialen Wert. Und der ist schwer umrechenbar in bare Münze.
Beackern wir nochmal ein anderes Feld, das ist die Musikfrüherziehung. Wie könnte man denn die Musikförderung in der Schule zeitgemäßer gestalten? Also wenn ich mich da zurückerinnere, das war alles andere als zeitgemäß.
Ja.
So vor der Klasse stehen und singen nach Noten.
Ja.
Wäre es zum Beispiel sinnvoll, irgendwie, weiß ich nicht, Turntables oder Guitar Hero in den Unterricht einzubinden? Was meinen Sie?
Ja, also letzteres würde ich Ihnen absolut zustimmen. Ich denke mal, dass man Guitar Hero hervorragend nutzen kann, um so musikalische Kommunikation anzutriggern. Und hier in Berlin, wo ich jetzt gerade sitze am Telefon, geht es ja schon wieder an den Musikunterricht ran. Also die Politik möchte, dass da noch weniger Musikunterricht stattfindet. Ich finde das natürlich schrecklich, aber andererseits muss man noch sagen, so wie sich der Musikunterricht den meisten Leuten in Erinnerung gegraben hat, wie Ihnen zum Beispiel, hat er eben auch nicht wirklich so überzeugt. Und wenn sich da nichts verändert, also wenn eben der Musikunterricht nicht auch an dem anknüpft, was Sie sagen, zeitgemäße Erfahrungen mit Musik sind, dann wird es ihm immer schlechter gehen, weil sich auch Eltern nicht dafür einsetzen, dass er stattfindet.
Wie kann man denn die Forderung nach mehr Musikförderung rechtfertigen in Zeiten, wo alle zum Sparen angehalten werden?
Sagen wir mal so, dieses Schreien nach höher, mehr und hier, ich bin wichtig, ja, ist natürlich ein typisches kultur- und kunstpolitisches Gebaren. Es sind immer Aushandlungsprozesse, wo jeder versucht, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Also man kann das auch wiederum aus unterschiedlichen Perspektiven sicherlich legitimieren. Wenn wir Musikförderung auch als eine wirtschaftliche Musikförderung verstehen, dann ist es eine Förderung von kleinen Unternehmen. Das wäre eine Argumentation. Eine andere Argumentation wäre soziale Argumentation. Also insbesondere eben Musik, populäre Musik ist nach wie vor eine absolut wichtige Sozialisationsinstanz. Und wenn man dem den Boden entzieht, dann werden eben andere Handlungen vollführt, die uns nicht so lieb sind. Und das Dritte, jetzt wiederum mehr aus der Perspektive der Musiker, das Schaffen oder Erarbeiten oder Bearbeiten von Klängen natürlich unheimlich viel Kreativität freisetzt. Mhm. Also auf Seiten derer, die es machen. Ne? Ja. Und das sollte sich eine so hochentwickelte Gesellschaft, wie es die europäische ist, ja schon leisten dürfen und müssen.
Wenn man jetzt zum Beispiel nach Schweden guckt, da schielen wir ja immer so ein bisschen neidisch rüber, wenn es um Kultur- und Musikförderung geht. Und dort gibt es ja auch den finanziellen Rückkanal. Schweden ist Musikexportland. Das macht doch Hoffnung, dass sich das Investieren in Musik lohnt, oder?
Ich glaube, es ist mittlerweile ein Mythos. Schweden ist da nicht mehr so weit vorne. Das waren sie mal. Und sie haben es geschafft damals, einerseits mit sehr bekannten Musikern, andererseits mit sehr guten Studios, zu denen dann andere hingepilgert sind, auch aus anderen europäischen Ländern. Und ich weiß nicht, was jetzt da wirklich der Grund ist, warum das nicht mehr so hervorragend funktioniert. Gibt es überhaupt einen wirklichen Zusammenhang zwischen Popmusik und Nation? Ich glaube, das ist Quatsch heutzutage im globalisierten Zeitalter.
Trotzdem ist es auffallend, dass immer sehr viele gute Bands aus Schweden kommen. Wenn man sich jetzt einfach zum Beispiel die Line-Ups von den Sommerfestivals anguckt, da sind so viele Bands aus Schweden mit dabei. Das muss doch irgendwas mit dem Land zu tun haben, oder?
Dann hat das sicherlich damit zu tun, dass die auf den unterschiedlichen Ebenen, die in der Popmusikförderung relevant sind, also angefangen von Schule, Kreativität, Infrastruktur vor Ort, und zwar sowohl die für den sogenannten unprofessionellen als auch für den professionellen Bereich, dass die da wahrscheinlich ein dichtes Netz von unterschiedlichen passgerechten Initiativen und Fördermethoden entwickelt haben.
Das sagt Susanne Bieners-Preisendörfer von der Uni Oldenburg über zeitgemäße Musikförderung in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.